Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Geschwister hier in Wiedenest, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich bin ja ganz oft in Wiedenest, aber zum ersten Mal bei euch hier im Gottesdienst. Und das, was so schon von hinten in meinen Rücken hereinfließt an eurer Freundlichkeit und Fröhlichkeit, das ist sehr berührend. Danke, dass ich da sein darf und mit euch heute nachdenken über die Schönheit der Gemeinde. Matthias hat es schon gesagt, wir sind mittlerweile fast 850 Gemeinden im Gesamtbund und mit den Gründungsprojekten 135, 136 Gemeinden in der AGB Christusforum. Und das Thema muss uns beschäftigen, was macht uns attraktiv? Und wir haben dieses Jahr ja das große Thema Beziehungsfähigkeit, Beziehungsunfähigkeit. Ich würde gerne noch auf zwei Dinge hinweisen, bevor wir in Gottes gutes Wort hineintauchen. Wir haben zu dem Thema Beziehungsfähigkeit einen Kalender gemacht, der neben schönen Bildern und tollen Bibelsprüchen genau das auch meint, irgendwo bei euch in eurem Herzen und am besten auch an einer Küchenwand oder im Flur ein Plätzchen zu finden, wo wir mit euch in Verbindung sein können, in Beziehung. Weil das so wichtig ist und weil das etwas von unserer Strahlkraft ausmacht, in einer Welt, die sich Generation beziehungsunfähig nennt, immer wieder auch Zeichen zu setzen, wie wir in Beziehung gehen. Nicht, weil wir alles schon gut könnten und weil wir darin so perfekt wären, nein, weil wir einen Herrn haben, der von Anfang an für Beziehung steht. Also, die gute Nachricht ist, wer den Kalender noch nicht hat, man kann ihn sogar im Mai noch aufhängen. Also man kann zum Mai blättern und da noch einen Ort suchen, wo ihr mit uns als Gemeindebewegung, als Gemeindeverband in Verbindung steht. Und wer ihn aufhängt, der darf sich einen Leuchtstift mitnehmen, alles draußen, um auch zu markieren, wofür will ich beten, wo will ich vielleicht selber dran teilnehmen. Und unser Impulsheft mit guten Beiträgen auch noch zum Thema Beziehungsfähigkeit. Und das Thema beziehungsfähig, wenn wir Beziehungen fördern, heilen und stärken, das wird etwas damit zu tun haben, dass wir als Person und auch als Koinonia, als Gemeinschaft der Gläubigen, als Gemeinde attraktiv und schön werden. Also, ich freue mich sehr mit euch, heute in dieses Thema einzusteigen und vielleicht sage ich euch noch in zwei Sätzen, wer zu mir dazugehört, weil das hat ja auch etwas mit Beziehung und mit Schönheit zu tun. Ich habe zwei Söhne, zwei Hunde, zwei Katzen, zwei Autos, zwei Berufe und eine wunderbare Frau. Und mit der bin ich meistens sehr gerne verheiratet, von der soll ich euch herzlich grüßen. Und ihr lacht wegen dem meistens, ja, aber das ist ehrlich. In aller Regel bin ich mit ihr sehr gerne verheiratet und wir streiten natürlich auch und wir versöhnen uns. Und das macht unsere Beziehung, glaube ich, auch nach außen hin attraktiv, dass wir relativ ehrlich und transparent mit den Dingen umgehen. Und mit diesem ganzen Gebilde von Tieren, von Menschen, lebe ich in einer Beziehung. Und meine Frau ist von Beruf Kosmetikerin und Fußpflegerin. Und sie sagt immer früh, sie geht in ihre Missionsstation, weil die Leute, wenn sie im Fußbad stecken oder in der Maske, irgendwie nicht auskommen von dem, was sie von Gottes Liebe weiterzugeben hat. Und wir sind also über ihr Unternehmen schon ganz organisch und natürlich mit dem Begriff Schönheit verbunden. Und jetzt habe ich lese normal nicht so sehr ihre Fachjournale, das interessiert mich nicht so, aber ein Fachjournal mit einer Titelüberschrift hat mich doch begeistert und neugierig gemacht und da stand, was macht den Menschen eigentlich hässlich? Und dann erwartet man von so einem Beauty-Magazin, dass es dann um die schlechten Cremes geht und die vielen Falten, die man irgendwie zuspachteln müsste. Aber ganz im Gegenteil, es war ein Punkt, in einer großen gesellschaftsrelevanten Studie, dass man herausgefunden hat, was macht den Menschen unschön, und das ist das Thema Ärger. Und deshalb tun wir, glaube ich, gut dran, auch heute eure Predigtreihe nochmal mit dem heraus, das herauszuarbeiten, was diese Studie auch herausgearbeitet hat. Was macht der Ärger mit uns? Dieser Kriegskram, diese Herzenshärtigkeit, diese Verbitterung. Natürlich ärgert man sich immer mal wieder kurzfristig, aber was macht der Ärger mit uns? Warum macht er uns so unschön und wie können wir dem entgegenwirken? Eine erste kleine Übung. Wir beginnen mit einem Lächeln. Das Lächeln bedeutet nämlich, wenn du ein böses Gesicht machst, musst du 65 Muskeln anstrengen, beim Lächeln nur 10. Überanstreng dich nicht. Also der Ärger treibt dir Ärgerfalten und tiefe Furchen ins Gesicht. Und wenn du heute früh noch kein Lächeln auf den Lippen hattest, dann schenk doch mal zum Thema Beziehungsfähigkeit deinem Nachbarn, deiner Nachbarin eines deiner schönsten Lächeln. Und nicht so gekünstelt wie Matthias Burhennes, sondern vielleicht doch ein ehrliches Lächeln, so wie du einfach aus der Wäsche guckst. Also, der Hauptgrund, ihr Lieben, warum Menschen und auch Gemeinden und schlussendlich auch Beziehungen ihre Attraktivität verlieren, ist der Ärger. Und wir spielen als Familie total gerne. Und deshalb habe ich euch den Bestseller der Spielewelt mitgebracht. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwann das zumindest mal einmal gespielt hat oder es kennt. Und das Spiel ist deshalb so herrlich zum Ärgern, weil es so viele Lebensparallelen hat. Und bevor wir uns eine Person im Wort Gottes anschauen, die, glaube ich, Grund genug gehabt hat, sich zu ärgern, zu zweifeln, zu hinterfragen, möchte ich euch gerne anhand unserer Familie ein bisschen zeigen, worüber wir uns ärgern. Nicht, um euch zu langweilen mit unseren Familiengeschichten, sondern weil es, glaube ich, uns nochmal abholt, weil die Kulissen dieses Spieles so stark uns an manche Lebenswirklichkeit erinnern. Lukas, unser großer Sohn, ein ganz sensibler Mensch, der ärgert sich, wenn er sich durchgekämpft hat und er steht hier und es fehlt ihm noch ein Zug und er wäre in Sicherheit und dann kommt von hinten jemand und wirft ihn raus. Besonders tragisch für ihn, wenn das sein kleiner Bruder ist. Kennt ihr das? Ich habe mich so bemüht, ich habe mich so angestrengt, ich habe alles gegeben, ich habe gekämpft und wirklich Schweiß und Tränen vergossen und bin durchs Leben und bin an einem Punkt kurz vor Ziel, bemüht und doch nicht erfolgreich. Das ist eine Kulisse unseres Ärgers, die uns ziemlich zermürbt machen kann. Philipp, unser kleiner Sohn, der ärgert sich nicht so sehr, wenn man ihn rauswirft. Der kriegt regelmäßig einen Lachanfall, wenn man ihn rausschmeißt. Aber wenn er am Ende merkt, er hat tatsächlich verloren, dann fängt er an, sich zu ärgern. Dann fliegen die Hütchen, dann knallt die Zimmertür. Und er ärgert sich an dem Punkt zu sagen, da war jemand anderes doch schneller, besser, vor mir, erfolgreicher, ein Siegertyp. Und dann ärgert ihn sein Ehrgeiz, dass er nicht gewonnen hat. Auch das erinnert uns an viele Lebenssituationen, wo Arbeitskollegen, Mitschüler, Geschwister in der Gemeinde, Familienmitglieder vielleicht vermeintlich doch auf dem Siegerpodest stehen und wir sind immer nur in Anführungszeichen auf Platz 2 oder 3. Katrin, meine Frau, ist ein sehr ordentlicher und sehr schöner Mensch und die möchte immer alles sehr strukturiert haben. Und sie ärgert sich, wenn sie mit 4 Männern auf einmal auf dem Spielfeld steht und sie würde lieber gerne einen Mann nach dem anderen fertig machen. Also die kann sich richtig ärgern, wenn sie das Gefühl hat, sie verliert den Überblick. Und auch das kennen wir. Also ich kenne das auch, irgendwie das Gefühl zu haben, ich habe zu viel angefangen. Ich habe irgendwie verliere ich den Überblick, ich muss da sehen und dort sehen, habe wieder mal nicht Nein gesagt und jetzt ärgere ich mich über mich selber, dass ich eigentlich verschiedene Dinge auf meinem Lebensspielplan bewegen muss. Und das kann einen schon ärgern. Und ich wiederum, ich ärgere mich an einer ganz anderen Stelle. Ich bin ja auch neben dem, dass ich Pastor bin, auch Unternehmer. Und den Unternehmer, den ärgert es nicht so sehr, wenn er rausfliegt oder verliert. Das gehört einfach dazu. Ich ärgere mich, wenn ich hier festsitze und nicht rauskomme. Wenn ich würfle und würfle und würfle und das Spiel, die spielen, ja, und die haben Freude und Stress miteinander und ich darf nicht mitmachen. Das ist der Punkt, wo ich mich ärgere. Ich will einfach mitmischen und mitspielen. Und wenn die Würfel dann nicht so gut fallen, jetzt im Vergleich des Spieles, dann ist es schon so, dass wir uns gelegentlich richtig ärgern können. Ich möchte euch ein paar Verse aus Gottes gutem Wort mit euch lesen und mitbringen. Und da wird von einem Mann berichtet, der allen Grund hatte und dem es wahrscheinlich sehr ähnlich ging wie mir, der mutig gestartet ist, mutig für die Sache Gottes eingetreten ist und der plötzlich festgesetzt wurde. Wir lesen in Matthäus 11, hier die Verse 2 bis 6. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und jetzt, ihr Lieben, kommt der entscheidende, seelsorgerlich zurufende Satz in das Herz von Johannes, aber auch in dein Herz. Jetzt sagt Jesus, und glückselig ist, das heißt schön, attraktiv, nicht ärgerlich, sondern offen und zugewandt, friedvoll und attraktiv bleibt der und ist der, wer sich nicht an mir ärgern wird. Das ist eine große Verheißung, das ist auch fast eine große Einladung, eine große Herausforderung. Wenn ihr über Schönheit von Gemeinde nachdenkt, dann müsst ihr auch über eure persönliche Schönheit nachdenken. Wir leben in einem neuen Bund. Die Gemeinschaft ist nicht mehr die Steine des alten Tempels, sondern wir, die lebendigen Steine. Und eine Gemeinde wird dann natürlich auch unattraktiv, wenn ihre Steine, ihre Mitglieder, die geliebten Söhne und Töchter des allmächtigen Gottes anfangen, unschön und unattraktiv zu werden. Und offensichtlich musste Jesus diesem Johannes hoch oben über dem Toten Meer in die Feste Machäus hinein etwas zurufen. Und die Situation ist ja wirklich nicht ganz einfach. Da ist ein Mann, der wie gesagt ganz mutig für Gottes Sache eintritt und eingetreten ist, der Menschen zur Buße gerufen hat, der Menschen konfrontiert hat und gesagt hat, du, das ist nicht in Ordnung, was du tust. Gottes liebevolle Leitplanken für dein Leben wären andere. Und jetzt hat er einmal einen Punkt überstrapaziert. Er hat zu Herodes Antipas gesagt, du, es ist auch nicht gut, dass du eine andere Frau nimmst, nämlich die deines Bruders. Und mit dieser Wahrheit hat er sich sozusagen mit einer guten und richtigen Wahrheit in ein Gefängnis katapultiert. Er war festgesetzt, er war nicht mehr am geistlichen Leben offensichtlich beteiligt, sondern da oben im Kerker. Und ihr lieben Geschwister, wir sitzen ganz oft im Knast, auch ohne Stacheldraht, weil Gefängnisse, das sind Orte, wo wir am befreiten Leben nicht mehr teilnehmen können. Und wenn dich dein Ärger, wenn dich die Dinge, deine Enttäuschung oder auch Lebenssituationen in Orte gebracht haben, wo du am befreiten Leben nicht mehr teilnehmen kannst, dann geht es dir vielleicht ähnlich wie mir, wenn ich da würfel und komme nicht raus oder wie Johannes, der oben auf der Feste sitzt und am Leben, am geistlichen Leben gerade nicht teilnehmen kann. Und jetzt kommt etwas sehr Entscheidendes und ich muss sagen, auch etwas sehr Irritierendes. Wenn man sich nochmal in die Persönlichkeit von Johannes hineinversetzt, der gerne mitgemacht hätte, der mutig ist, der ein Verkündiger von klaren Botschaften ist, da sitzt er jetzt fest und er stellt ganz ehrliche Fragen an den Herrn Jesus. Bist du wirklich derjenige? Das ist etwas, was wir lernen dürfen, ganz ehrliche Fragen stellen. Nicht irgendwie fromm angestrichen, sondern ganz ehrlich zu fragen, Herr Jesus Christus, wo bist du jetzt? Und jetzt lässt Jesus ihm ausrichten, sagt Johannes, was hier geschieht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören. Dann muss ich euch sagen, ich empfinde das fast als eine zusätzliche Provokation. Da ist jemand, der möchte gerne beteiligt sein und muss es jetzt sogar noch ertragen, von den Erfolgen und von dem Leben der anderen zu hören. Zu hören, wo ich gerade selber hinter dicken Mauern und in Fesseln liege. Es ist schon fast eine Provokation. Und trotzdem mutet Jesus das Johannes zu und auch dir und mir, dass er sagt, freu dich an den Erfolgen der anderen. Und das erlebe ich so oft, dass Gemeinden auch an Attraktivität verlieren, weil sie sich nicht mitfreuen können an den Erfolgen von anderen Gemeinden, die gerade vielleicht Ernte einfahren, wo man selber am Pflügen ist. Und wenn du so eine Lebenssituation hast, dann möchte ich dich ermutigen heute Morgen. Es gibt Zeiten, wo gepflügt wird, wo Boden bestellt wird, wo du vielleicht vor einem harten Boden, vor einer Verkrustung stehst und andere ernten gerade in dieser Zeit. Das bedeutet aber nicht, dass Gott dich vergisst, sondern du wirst auch an diese Phase des Säens, des Reifens, des Blühens und des Erntens kommen. Und so höre ich ein bisschen heraus, wie Jesus Johannes etwas zumutet und sagt, jawohl, du bist gerade nicht am befreiten Leben beteiligt und trotzdem freu dich mit an den Erfolgen der anderen. Enttäuschungen sind manchmal gut. Und mit diesem Spiel, ihr Lieben, und auch mit dem Leben und auch im Wort Gottes werden jetzt plötzlich zwei wichtige Begriffe an die Oberfläche befördert. Und das sind die Begriffe Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Meine Jungs, als sie noch kleiner waren, die haben das gut verstanden, mit ihren kullernden Kinderaugen zu sagen, ach Papa, bitte, bitte schmeiß mich nicht. Bitte nicht. Und dann war ich herausgefordert, mit meinem väterlichen Herzen vielleicht ein klein bisschen das zu spüren, was unser Vater im Himmel jeden Tag zu spüren bekommt. Lasse ich sie nun im Spiel und bin ich gnädig, bin ich barmherzig? Oder bin ich auch gerecht und sage, es gelten gewisse Spielregeln und ich habe auch einen Erziehungsauftrag und die müssen was lernen und peng, einmal raus, ja, das tut ihnen gut. Bitte schmeiß mich nicht. Und jetzt kommen mit diesen Begriffen von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit plötzlich auch Fragen der Fairness ins Spiel. War das fair, dass Johannes der Täufer da oben festgeknackt wurde? Das war nicht fair. Er hat gute Dinge und die richtigen gesagt. Es war überhaupt nicht fair. Und so passieren in deinem und meinem Leben so viele Dinge, die eigentlich überhaupt nicht fair sind. Und wo wir plötzlich merken, jetzt sind wir herausgefordert, geschieht uns jetzt Gerechtigkeit? Wollen wir Gerechtigkeit einfordern? Und auf der anderen Seite sind wir selbst höchst ungerecht und sind froh, wenn wir Barmherzigkeit erfahren. Gerechtigkeit, liebe Geschwister in Wiedenest, heißt, der Mensch bekommt, was er verdient. Barmherzigkeit heißt, der Mensch bekommt eben gerade nicht das, was er verdient. Und wie oft musste ich als Seelsorger mir diesen Satz anhören, ich möchte doch nur, was mir zusteht. Und da ging es in ärgerlichen Kulissen um Erbe und Geld, da ging es in ärgerlichen Kulissen um Recht haben und Recht bekommen. Da ging es um so viele Dinge und irgendwie stand immer drunter, ich möchte doch eigentlich nur, was mir zusteht. Und wie oft musste ich diesen Satz auch spiegeln und sagen, du, ich wünsche dir eigentlich nicht, dass du das bekommst, was dir zusteht. Das könnte tragisch enden, wenn der Mensch bekommt, was ihm zusteht. Und trotzdem merkt ihr diese Zerreißprobe auch in unserem eigenen Herzen und auch im Herzen Gottes. Bekommt nun der Mensch, was ihm zusteht, oder bekommt er das nicht? Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen und ihr vermutlich verkraftet es, dass ich euch eine Schwäche von mir verrate. Ich fahre viel Auto, ich fahre gern Auto, ich glaube, ich fahre ganz gut Auto, aber ich fahre viel zu schnell Auto. Also diese runden Dinger mit dem Kreis und den Zahlen drin, das ist nicht so meine Leidenschaft. ja, vielleicht doch Leidenschaft, weil es schafft regelmäßig Leiden, indem ich Strafzettel bezahlen muss. Und als ich noch Ortspastor in Hersbruck war, da war es dann immer so, wenn ich abends aus den Gemeindeveranstaltungen rausgefahren bin, ich hatte immer Grund, zu schnell zu fahren. Entweder die Geschwister haben mich geärgert und ich bin aus Ärger zu schnell gefahren, oder ich bin richtig beflügelt und getragen nach Hause gefahren, auch ein Grund, zu schnell zu fahren. Und ganz oft hat mich die Polizei angehalten. Ich habe das Fenster runtergekurbelt. Sie haben mich dann erkannt und gesagt, ach, das ist nur der Pastor von der Mühlstraße. Komm, lass ihn fahren. Und dieser Polizist, der war regelmäßig sehr barmherzig mit mir. Aber gerecht war er nicht. Er hat den bayerischen Freistaat betrogen und einen rasanten Fahrer einfach weiterfahren lassen. Aber ich habe gerne diese Barmherzigkeit in Anspruch genommen. Und so kommen wir über das Thema Verkehrssünden und Kaloriensünden und Gerechtigkeit. Wir wollen gerne das, was uns zusteht, aber auf der anderen Seite wollen wir eigentlich gar nicht so gerne das, was uns zusteht, und nehmen Barmherzigkeit sehr gerne in Anspruch. Und das sollten wir immer mal überprüfen, wenn wir auch über Schönheit, wenn wir über Ärger nachdenken, ob wir auf der einen Seite was einfordern und uns sehr rechthaberisch geben und auf der anderen Seite etwas genießen, wo uns ein Freiraum und eine Versöhnung und eine Vergebungsbereitschaft entgegengebracht wird. Und das löst sich manchmal nicht so gut auf. Und deshalb möchte ich gerne, um so auf die Zielgerade auch zu kommen, mit euch nochmal über den Begriff der Sünde nachdenken, weil ich habe euch gerade eine Geschichte erzählt, wo es um Verkehrssündertum geht. Sünde in der Gesellschaft ist die Definition attraktive und schöne Dinge, die aber verboten sind. In der Bibel wird das Ganze nochmal präzisiert und in einen viel liebevolleren, viel beziehungsorientierteren Kontext gestellt. Da lesen wir nämlich, Sünde in der Definition, in der klassischen Definition, ist die Abnabelung und Trennung aus der Beziehung mit Gott. Und das, was der Mensch dann in Folge tut, das ist nur eine Folge. Aber ursprünglich geht es darum, dass wir uns rauswinden aus dieser Beziehung. Und wir hätten so viel Grund, dankbar zu sein, fröhlich zu sein, zu genießen, wie Gott uns versorgt und ihm zu vertrauen. Und gleichzeitig steigt dann immer wieder auch der latente Ärger, die Missgunst, der Neid, die Rechthaberei und all das auf, was sich darauf pfropft und setzt, dass wir uns aus dieser Liebesbeziehung rausschälen, dass wir nicht mehr aus dem heraus leben, dass Gott in unserem Herzen regieren darf und sagen, glückselig ist eben der, der sich nicht ärgert, obwohl er menschlich allen Grund dazu hätte. Es gibt Situationen, die sind menschlich nur zum Ärgern, die sind fast nur zum Verzweifeln, die sind nur dazu da, menschlich gesehen, um enttäuscht zu sein. Und jetzt zurückzukommen und zu sagen, lieber Herr, du hast diesen Spagat aufgelöst, indem du gerecht geblieben bist und barmherzig zugleich. Es gab schlussendlich nur eine einzige Lösung, um diese Spannung, wo der Himmel in einer Zerreißprobe war, wo das Vaterherz Gottes in einer Zerreißprobe war, bekommt nun dieser Alexander das, was er verdient, dann wäre Gott gerecht. Oder bekommt dieser Alexander eben nicht das, was er verdient, dann wäre Gott barmherzig. Und es gab nur eine Lösung, und die lesen wir hier im Römerbrief. Ihn, Jesus Christus, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneort für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Vergebung geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. und mit unserem Herrn als Vorbild lösen sich bestimmte Anspruchshaltungen, dass ich Gerechtigkeit einfordere um jeden Preis, obwohl sie mir zustehen würde. Und dass ich Barmherzigkeit und ein versöhnliches Herz habe, auch um jeden Preis. Weil wir davon lesen, dass es unmöglich geht, selber aus Ärger und Unbarmherzigkeit heraus Gerechtigkeit einzufordern und im eigenen Herzen unversöhnlich zu sein. Ihr Lieben, die Unversöhnlichkeit als Folge von Ärger ist, wie wenn man selbst Gift trinkt in der Hoffnung, dass der andere stirbt. Aber mit Unversöhnlichkeit, mit Herzenshärtigkeit, mit Bitterkeit machst du dich unattraktiv, machst du dich unschön und damit sukzessive auch die Gemeinschaft, den Familienverbund, den Gemeindeverbund, die Gemeinde, in der du lebst. Es gab nur eine einzige Lösung. Was ist ein Sühneort? Ein Sühneort ist das. Und wir sind in Bayern zu Hause, wir gehen oft in den Alpen wandern und Skifahren und es berichten uns oft die Bergführer, wie sie es gerade noch schaffen mit einer Gruppe von Menschen über den Bergkamm rüber und dann zucken die Blitze und dann grollt der Donner und dann gehen in kürzester Zeit heftigste Unwetter in den Bergen ab. Und diese Bergführer berichten gelegentlich, dass die Gruppe, die sich unter dem Kreuz versammelt hat, trotz dieser Unwetter unversehrt bleibt. Das ist eines der schönsten Bilder für Golgatha. Hier wie ein Kreuz mit einem Blitzableiter, die Traurigkeit, der Zorn, das, was Gott in seiner Gerechtigkeit für den Menschen bereit haben müsste, wird abgeleitet an diesem Kreuz von Golgatha. Und das ist die Lösung. Es wäre sonst Gottes Gerechtigkeit auf dem Spiel gestanden. Es wäre sonst Gottes Barmherzigkeit auf dem Spiel gestanden. Und beides ist er, gerecht und barmherzig. Und deshalb, lieber Mensch, ärger dich nicht, sondern komm mit all deinem Ärger, mit all deinem Groll, mit all deiner Herzenshärtigkeit immer wieder und ganz frühzeitig an dieses Kreuz und bereinige. Wir kommen zum Schluss. Ich möchte euch gerne noch ein Zitat von Martin Luther zeigen. Das ist, glaube ich, eines der schönsten von ihm überlieferten Zitate. Und er beschreibt nochmal, was Christus für ihn ist. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergeben wird, so ist es aus mit mir. Ich müsste verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an einem Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder an den Fuß Christi wie die Sünderin. Und wenn ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und all deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. Was soll's, ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen, das soll mein Glaube sein. Und wir dürfen von diesen Gefängnissen, wo wir an Orten sind, wo wir am befreiten Leben nicht mehr teilhaben können, zu einem vollumfänglichen Leben zurück. Es gibt ein pflanzliches Leben, die Blumen leben. Es gibt Trockenblumen, Kunstblumen und lebendige Blumen. Und obwohl die Blume lebt, ist sie für einen Bereich des Lebens nicht empfänglich, zum Beispiel für den Bereich des Ballspielens. Wenn du es nicht glaubst, dann wirf heute Mittag einen Ball an die Blumenvase und du wirst merken, obwohl die Blume lebt, wirft sie nicht zurück. Meine Hunde sind sehr wohl auch lebendig und sie können Ball spielen. Aber für einen bestimmten Bereich sind sie nicht empfänglich. Nämlich wenn ich mit ihnen über Poesie sprechen will, über Goethe und Schiller, dann schauen meine Hunde relativ blöd. Obwohl sie leben, sind sie für diesen Bereich des Lebens nicht empfänglich. Und ursprünglich war der Mensch vollumfänglich für eine Gemeinschaft mit Gott, eine Herz-zu-Herz-Beziehung, wo nichts sich hat halten können. Und durch die Trennung, durch die Sünde hat er sich rausgewunden aus diesem vollumfänglichen Leben. Und Gott möchte dich heute in all deinen Lebensbereichen zurückholen. Dort, wo du dich ärgerst, dort, wo du verzweifelt bist, dort, wo du enttäuscht bist, dort, wo dir Ungerechtigkeit geschehen ist, dort, wo du vielleicht unbarmherzig warst oder Barmherzigkeit brauchst. Gott möchte heute dieses Leben vor der Sünde mit dir wiederherstellen, weil Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Und das feiern wir gleich im Abendmahl. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und deshalb, liebe Geschwister, lieber Mensch in Wedernest, ärgere dich nicht. Amen. Wir wollen gerne in drei Gruppen oder für drei Gruppen von hier vorne aus noch ein Gebet sprechen, dass genau dieses Leben wiederhergestellt werden kann, dass du vielleicht heute Dinge erkennst, wo du noch im Ärger bist, in der Unversöhnlichkeit oder wo du dir selber nicht verzeihen kannst und du einen Zuspruch von Barmherzigkeit brauchst. Oder wo es gut tut, dass wir heute auch noch mal fürbittend den Panzer der Gerechtigkeit anziehen, wo du immer wieder um Gerechtigkeit dich bemühst und Gott dir heute sagt, ärger dich nicht, reib dich nicht auf, ich stelle deine Gerechtigkeit wieder her. Matthias und ich wollen das gerne tun, beten und wir hoffen, dass wir mit diesen drei Gruppen, die wir jetzt auch umbeten und für euch beten, dich und dein Herz berühren, dass Gott genau das wiederherstellen kann, dass Freude und Versöhnung eintritt und dass Ärger und Bitterkeit und Unversöhnlichkeit weicht. Wir wollen beten für euch. Herr Jesus Christus, und wir haben gerade auch über Fairness gesprochen und es ist wirklich so, dass wir viele Dinge in unserem Leben haben, wo wir ganz unfair behandelt wurden, aber auch wo wir andere unfair behandelt haben. Und wir wollen dich bitten, dass es in unserem Herzen gelingen möge, dass wir nicht so sehr um Fairness trachten, sondern um dich und dein Reich. Und dann sagst du, wird uns das andere zufallen und dann werden wir auch Fairness ernten, wenn wir auf dich schauen und wenn wir die Dinge dir abgeben. Und darum möchte ich beten, dass gerade die Menschen, die uns unfair behandelt haben, dass wir sie segnen können, dass wir ihnen vergeben dürfen, dass das nicht wie eine Kette uns in Gefängnisse treibt. Und im Umkehrschluss, dass Menschen, die wir ungerecht behandelt haben, wo wir unfair waren, dass du uns bitte vergibst und uns auch nochmal hinführst zu diesen Menschen, dass wir ihnen auch nochmal die Hand reichen und um Verzeihung bitten können. Herr Jesus, wir wollen nicht länger in diesem Gefängnis und unter diesem falschen Druck von Fairness leben, sondern wir wollen dich einladen, dass du uns darin alle Freiheit schenkst. Amen.
Lieber Herr, und wir haben von diesem Thema Barmherzigkeit gehört und Gerechtigkeit. Und du siehst, wer gerade merkt, dass das Thema Barmherzigkeit vielleicht heute Nachmittag schon dran ist. Vielleicht Montag auf der Arbeit, wo man sehr hart vielleicht war und durchaus im Recht war, aber nicht barmherzig war. Und ich möchte dich gerade für die bitten, die da innerlich kämpfen, dass sie diesen Mut haben, Barmherzigkeit in Taten und Worten wirklich sichtbar werden zu lassen. Herr, segne sie dabei, wenn sie diesen Schritt tun. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.